Ich predige heute über die Apostelgeschichte, Kapitel 22, ein Teil davon, und dann den Anfang von Kapitel 23. Und lese euch zu Beginn der Predigt aus Apostelgeschichte 22, die Verse 23 bis 30. Als sie aber schrien und ihre Kleider abwarfen und Staub in die Luft warfen, befahl der Oberst, ihn in die Burg zu führen, und sagte, dass man ihn geißeln und befragen solle, um zu erfahren, aus welchem Grund sie so gegen ihn schrien. Als man ihn aber mit Riemen ausstreckte, sagte Paulus zum Centurio, der dabei stand, »Ist es bei euch erlaubt, einen Menschen, der ein Römer ist, ohne Urteil zu geißeln?« Als das der Centurio hörte, ging er zum Oberst und berichtete ihm, »Was willst du machen? Dieser Mensch ist ein Römer.« Da kam der Oberst zu ihm und sagte, »Sag mir, bist du Römer?« Er aber sagte, »Ja.« Und der Oberst antwortete, »Ich habe dieses Bürgerrecht für eine große Summe erworben.« Paulus sagte, »Ich aber bin darin geboren.« Und sofort nahmen die, die ihn befragen sollten, Abstand von ihm. Und der Oberst fürchtete sich, als er erfuhr, dass er Römer war und ihn gefesselt hatte. Am nächsten Tag wollte er erkunden, warum er von den Juden so verklagt wurde. Er löste ihn von den Fesseln und ließ die Hohepriester und ihren ganzen Hohen Rat kommen, führte Paulus hinab und stellte ihn vor sie. Amen. Ich bete, lieber Vater im Himmel, ein Wort für unser Herz und unser Herz für dein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, nachdem Paulus im Tempel überwältigt worden war und sie haben ihn in die Stadt geschleift, aus dem Tempel raus, ihr seht an der Wand den Tempel, und da sind sie sehr gegen ihn vorgegangen, das heißt ein großer jüdischer Mob. Und sie haben ihn außerhalb vom Tempel nach Norden geschleppt, und zwar vor die Burg Antonia. Das ist eine römische Burg, benannt nach Marcus Antonius, und dort war diese Gerichtsverhandlung, in die jetzt Paulus wieder geführt wird. Die Römer mussten ihm zweimal das Leben retten, weil der Mob einfach auf ihn eingedroschen hat und ihn umbringen wollte. Jetzt kommt er wieder auf diese Treppe und er darf da zum Hohen Rat reden. Also diese Stelle, die ihr da seht, an der war der Herr Jesus auch schon. Nachdem Pontius Pilatus ihn geißeln lassen hat, hat er ihn da dem Volk vorgeführt und dem Hohen Rat vorgeführt. Und da stand er, schwer gegeißelt. Und er hat sich nicht verteidigt und der Hohe Rat hat geschrien, weg mit ihm. Jetzt, Paulus, Rückblick, er ist in diese Burg hineingeführt worden und dem Oberst, also das stört ihn schon sehr, zweimal ein Tumult und jetzt will er wissen, weswegen der Mann, ja, weswegen die Juden so gegen diesen auch jüdischen Mann getobt haben. Und er sagt einfach, ja, verhört ihn. Aber dieses Verhör, das war nicht so einfach. Die römischen Geiseln, die dazu verwendet worden sind, die hat auch der Herr Jesus gespürt, die hatten an ihren Enden Metallstücke oder Steine eingeflochten. Und so ein Verhör konnte durchaus tödlich sein, denn wenn der Stein oder diese Metallstücke das Rückgrat getroffen haben, dann was vielleicht vorbei, oder wenn der Kopf getroffen haben, sie den Kopf getroffen haben, dann war der Mensch tot. Also der Herr Jesus war kaum mehr fähig, sein Kreuz zu tragen. Der wurde auch so stark geschlagen. Nicht umsonst musste man ihm helfen, das Kreuz zu tragen. Also diese Geißelung, die war dann doch etwas Besonderes. Paulus war es an für sich fast schon gewöhnt, gegeißelt zu werden, aber nicht auf diese Art. Das hat er noch nie erlebt. Die 40 Schläge, ja, aber nicht mit diesen Peitschen. Und er sagt es auch, er beruft sich gleich einmal auf sein Recht. Nochmal zurück zu dieser schweren Geißelung. Bei Menschen, die ans Kreuz geschlagen wurden, war diese Geißelung auch ein Akt der Barmherzigkeit. Denn die Menschen haben nicht tagelang am Kreuz gehangen und haben nicht so lange gelitten. Sie wurden davor schon unwahrscheinlich zerschunden. Zu Paulus. Er, als er festgebunden wird, da fragt er, ist das erlaubt? Ich bin römischer Bürger. Und da kommen die Soldaten, auch die Offiziere, da erschrecken sie, denn es war tatsächlich nicht erlaubt, einen Römer ohne Verhandlung zu schlagen. Und schon gar nicht so zu schlagen. Der Centurio ruft seinen Obersten, den Tribun, und der setzt sich jetzt für ihn ein. Jetzt hat die Staatsmacht, die Ordnungsmacht, schon zweimal den Paulus vor dem Tod gerettet. Und jetzt fordert er noch sein Recht ein als Römer. Und an für sich ist der Apostel, aber auch Petrus, positiv gegenüber der Staatsmacht. Also Römer 13 schreibt und Titus 3 auch und 1. Petrus 2 schreibt Petrus, ja, der Staat, die Obrigkeit ist Gottes Dienerin. Zum Guten. Und Paulus beruft sich jetzt auf das Gute, auf sein Recht. Ja, der Staat ist immer ein Problem. Und wie der ehemalige deutsche Bundespräsident Gustav Heinemann sagte, er ist eine Notordnung gegen das Chaos. Er ist eine Notordnung. Nicht mehr. Gegen das Chaos. Wenn die Staatsmacht aufgrund ihrer Weltanschauung allerdings Christen verfolgt, sollen Christen Christus mehr gehorchen als dem Staat. Sie sollen weiterhin Gutes tun für die Gesellschaft, in dem Staat, in dem sie leben, und für die Obrigkeit beten. 1. Timotheus 2. Und eventuell für ihren Herrn Jesus Christus leiden, wenn er sie dazu würdigt. Das haben die Apostel, die haben für Christus gelitten. Und der Apostel schreibt auch der Gemeinde in Philippi, eine römische Stadt in Griechenland. Er schreibt, euch wurde, was Christus betrifft, die Gnade verliehen, nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden. Und der Jesus in der Bergpredigt, da sagt er, selig, die um meines Namens willen leiden. Und er sagt auch, glückselig, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Und das Himmelreich ist in seiner Gemeinde sichtbar. Und sie, die Gemeinde, ist unter staatlichem Recht, aber noch mehr unter dem besseren und gerechteren himmlischen Recht. Paulus ist hier dankbar für die Obrigkeit. Das ist Rettung für ihn. Er weiß aber auch genau, dass hinter der Obrigkeit Gott steht. Und die Obrigkeit kann nichts tun, wenn der Herr das nicht erlaubt. Das ist das. Obrigkeit, die Rechtschaft ist gut. Sonst könnten wir nicht leben. Auch wenn wir nicht immer Recht bekommen. Ja, es ist trotzdem gut. Den Korinthern schreibt er bezüglich dem Recht und dem Recht bekommen etwas anderes. Sie sollen auf ihr Recht verzichten. Ja, der Grund ist einfach der, die haben miteinander gestritten, haben sich wegen jedem, weiß ich was, vor Gericht verklagt. Die Gemeinde hat sich gegenseitig verklagt, das unter Brüdern. Und der Apostel schreibt ihnen, das ist nicht gut. Ist sowieso schon ein Fehler, dass ihr untereinander streitet. Warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen? Aber ihr tut Unrecht und übervorteilt andere. Das ist das, sie wollten Recht haben wegen dem und dem. Aber vollkommen Recht oder vollkommen gerecht ist nur Gott, nicht der Staat, nicht das Gericht und auch nicht wir. Vollkommen Recht hat immer Gott, nicht der Staat, nicht das Gericht, nicht wir. Gott müsste gerechterweise uns als Sünder richten, alle. Aufgrund seiner Gerechtigkeit und Liebe richtet er aber seinen Sohn, der es nicht verdient hat, und er begnadigt uns. Und das ist das Evangelium. Der Herr Jesus war gerecht. Und Gott rechnet uns seine Gerechtigkeit an. Und er zieht uns allerdings auch zu Gerechten. Dass auch wir gerecht werden. Mehr, als wir es von Natur aus sind. Also, Christen müssten schon bedenken, wann sie auf ihr Recht pochen. Jetzt haben wir und bekommen wir nicht immer Recht. Aber wir glauben, dass wir durch den Herrn Jesus Christus gerechtfertigt sind und in den Himmel kommen, deswegen. Und dann, jetzt ist nicht die Zeit, wo vollkommene Gerechtigkeit da ist. Aber sie kommt. Und dann ist wirklich alles gerecht, recht gut. Auch wir. Also Paulus beruft sich in seiner Not auf sein Recht und er kriegt es auch. Wir haben Asylwerber und er ist heute wieder leider nicht da. Murat beim Gericht um Asyl angesucht. Er wurde abgelehnt, aber jetzt auf gerichtlichem Weg suchte um Recht an, dass er hier bleiben kann, denn sonst, wenn er abgeschoben wird in sein Heimatland, dann stirbt er, dann wird er dort getötet. Das ist die Faktenlage und wir beten, dass er Recht bekommt und hier bleiben kann. Und der Oberst sorgt für Recht. Und er sagt weiterhin, dass er will ja wissen, warum ist dieser Mensch, warum hassen sie ihn so? Und er beraumt an, dass der Hohe Rat am nächsten Tag kommt und Paulus sich vor ihm rechtfertigen kann. Schön. Ja, jetzt der Hohe Rat, das ist jetzt wieder ein Problem. Ist der gerecht? Also der Herr Jesus musste sich vor ihm rechtfertigen und sie haben ihn ans Kreuz geschlagen, ohne Grund. Dann die Apostel, Petrus und Johannes, mussten sich zweimal im selben Jahr vor dem Hohen Rat verantworten. Und sie sind nur freigekommen, weil der Hohe Rat die Volksmenge gefürchtet hat. Und Stephanus musste sich dann auch noch vor dem Hohen Rat verantworten. Und sie haben gegen alles Gesetz, haben sie ihn umgebracht. Und er wurde zum ersten christlichen Märtyrer. Das ist geschrieben in Apostelgeschichte 7. Also das mit dem Hohen Rat, das ist schon ein Problem. Wir hören jetzt, wie sie kurzen Prozess mit dem Paulus gemacht haben. Kapitel 23, 1 bis 11. Paulus sah den Hohen Rat an und sagte: Ihr Männer und Brüder, ich habe mit allem guten Gewissen vor Gott gelebt, bis auf diesen Tag. Der hohe Priester Hananias aber befahl denen, die um ihn standen, ihn auf den Mund zu schlagen. Da sagte Paulus zu ihm: Gott wird dich schlagen, du getünchte Wand. Sitzt du da, um mich zu richten nach dem Gesetz, und befiehlst, mich zu schlagen gegen das Gesetz? Aber die, die dabei standen, sagten: Schmähst du den Hohepriester Gottes? Da sagte Paulus: Ihr Brüder, ich wusste nicht, dass er der Hohepriester ist, denn es steht geschrieben: Dem Obersten deines Volkes sollst du nicht fluchen. Weil aber Paulus wusste, dass ein Teil Sadduzäer war, der andere Teil Pharisäer, rief er im Rat: Ihr Männer und Brüder, ich bin ein Pharisäer und eines Pharisäers Sohn. Ich werde angeklagt wegen der Hoffnung auf Auferstehung der Toten. Als er das sagte, entstand ein Aufruhr unter den Pharisäern und den Sadduzäern, und die Menge spaltete sich. Denn Sadduzäer sagen, es gebe weder Auferstehung noch Engel noch Geist. Pharisäer aber bekennen beides. Es entstand ein großes Geschrei, und die Schriftgelehrten von der Partei der Pharisäer standen auf und stritten und sagten: Wir finden nichts Schlimmes an diesem Menschen. Hat aber der Geist oder ein Engel mit ihm geredet, dann können wir doch nicht gegen Gott streiten. Als der Aufruhr immer größer wurde, befürchtete der Oberst, sie würden Paulus in Stücke reißen. Er sandte Soldaten hinab, ließ ihn aus ihrer Mitte reißen und in die Burg führen. In der folgenden Nacht aber stand der Herr ihm bei und sagte: Sei getrost, Paulus, denn wie du mich in Jerusalem bezeugt hast, so musst du mich auch in Rom bezeugen. Also es ist ein kurzer Prozess. Paulus sagt zu Beginn, dass er mit gutem Gewissen gelebt hat vor Gott und den Menschen bis jetzt, und schon kriegt er eine aufs Maul. Ja, das sagt viel aus über die Gerechtigkeit und Neutralität dieses Gremiums. Aber Paulus ist auch nicht gerade maulfaul. Er nennt den Hohepriester, der da in seiner weißen Amtstracht sitzt und vielleicht auch weiß geschminkt ist, das war damals so etwas in. Er nennt ihn ja eine kalkgetünchte Wand. Das ist nicht sehr höflich. Und dann wird er zurechtgewiesen, also die Knechte sind wahrscheinlich Leviten, also Tempeldiener. Schmähst du den Hohepriester Gottes? Und der sagt, wir kommen gleich dazu. Hananias, dieser Hohepriester, das war kein guter Mensch. Laut Josephus Flavius hat es seinen Anhängern Geschenke gegeben, also die er abgezweigt hat. Und Josephus Flavius hat auch berichtet, dass die Priester, die im Tempel dienten, vor Hunger gestorben sind mit ihren Familien, weil er eben den Zehnten, der für sie bestimmt war, abgezweigt hat und sie seinen Anhängern zugeschoben hat. Also er war kein guter Mann. Und was der Paulus ihm dann auch sagt, Gott wird dich schlagen, das ist tatsächlich in Erfüllung gegangen. 10 Jahre später, beim jüdischen Aufstand, musste er sich vor seinen vor den Juden versteckten, vor seinen eigenen Leuten. Er ist in einen Abwasserkanal, da wollte er hinein und hat sich versteckt, wurde aber von den Juden erwischt und einfach erschlagen. Ja, es ist in Erfüllung gegangen, was der Paulus sagt, und er hat auch nicht Unrecht mit dem kalkgetünchte Wand. Freundlich ist das nicht. Und als der Paulus dann diese Zurechtweisung kriegt, also beleidigst du den Hohepriester Gottes? Ja, ist interessant, lügt er da? Er sagt, ich kenne ihn nicht, ich habe ihn nicht gekannt, ich habe nicht gewusst, dass es der Hohepriester ist. Das ist nicht wahr. Der stand da in seiner Amtstracht. Paulus hat schon gewusst, wer der war. Aber das ist das, ja, er hat nicht gelogen. Das Hebräische, und sie haben damals zum Hohen Rat, da hat er Hebräisch gesprochen, das gibt es her, er hat ihn nicht erkannt. Er hat ihn nicht anerkannt. Erkannt hat er ihn sehr wohl, aber er hat ihn nicht anerkannt. Dasselbe Wort in Hebräisch hat beide Möglichkeiten. Und Paulus benutzt dieses Wortspiel, um sich rauszureden. Er hat ihn nicht anerkannt. Er hat schon gewusst, wer er ist, aber hat ihn nicht anerkannt. Es ist ein und dasselbe Wort im Hebräischen. Ja. Also, den Korinthern schreibt der Paulus, dass sie sich Unrecht gefallen lassen sollen. Hier tut es nicht. Er hat sich um Jesu willen sehr viel Unrecht gefallen lassen, auch von seinen eigenen Gemeinden, die haben ihn zum Teil furchtbar behandelt. Die Korinther. Er hat sich viel gefallen lassen, aber hier nicht. Es ist für Christen wichtig, wann sie sich etwas gefallen lassen sollen und wann sie ihr Recht wahrnehmen sollen. Hier geht es ums Leben von Paulus, das ihm zu Unrecht genommen werden soll. Und das lässt er sich nicht gefallen. Wenn es um irgendwelche andere Sachen geht, wie der Ruf oder dass er nicht gut ist und dass er ein miserabler Prediger ist und so, das kann er sich gefallen lassen. Und wie er den Korinthern schreibt, lasst euch doch übervorteilen. Hier geht's um sein Leben, hier geht's um den Herrn Jesus Christus. Darum geht's. Und wegen ihm steht er auch hier vor Gericht. Und deswegen beruft er sich aufs Recht. Jetzt hier beim Hohen Rat, da kann er es nicht. Die Soldaten stehen zwar in seinem Rücken, der Oberst hat die Legionäre Aufstellung nehmen lassen, damit er weiß ja, was da passieren könnte. Aber Paulus ist hier weise und gar nicht maulfaul, weil er weiß, dass er bei diesem Hohen Rat keine Chance hat. Er hat ja gleich einen Schlag auf den Mund bekommen, zu Unrecht. Da spaltet er sie. Er selbst ist Pharisäer. Und er weiß, dass in diesem Hohen Rat zwei Parteien sind, Pharisäer und Sadduzäer. Die Sadduzäer stellen den Hohepriester. Die Pharisäer, ja, das war er selbst. Und er sagt es auch, ich werde hier verfolgt oder angeklagt wegen der Auferstehung der Toten. Pharisäer glauben an die Auferstehung der Toten. Sie haben dem Herrn Jesus schon zugestimmt, als der die Sadduzäer zurechtwies, die nicht an ein Leben nach dem Tod geglaubt haben. Also zwei Parteien sind hier. Pharisäer, die nehmen es ernst mit dem Glauben. Sie waren, wie man heute sagt, Fundamentalisten. Bauten aber auf falschem Fundament, auf dem Fundament ihrer Überlieferungen, ihrer Tradition. Nicht auf Gottes Wort. Zum Schluss der Bergpredigt sagt der Herr Jesus, jeder, der diese meine Worte hört und sie tut, gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf den Felsen baut und nicht auf Sand. Ja, die rechte Auslegung von Gottes Wort, das ist das Glaubensfundament. Und ich persönlich bin verpflichtet, Fundamentalist zu sein, der aufbaut auf dem Fundament von Gottes Wort und der Lehre der Apostel. Ich bin verpflichtet, Fundamentalist zu sein, auch wenn's Mühe macht. Die Sadduzäer waren keine Fundamentalisten. Das waren Deisten, Aufgeklärte. Also ein Deist glaubt, dass Gott, nachdem er die Erde und das All geschaffen hat, nichts mehr tut. Er schaut zu. Macht gar nichts mehr. Er schaut nur zu. Ja, sie waren Aufgeklärte. Und die sagen, ja, Auferstehung des Lebens, das gibt's nicht. Natur sagt etwas anderes. Gibt's nicht. Einstein nannte Gott den Alten. Und er suchte nach dem Grundgedanken, nach dem Grundmuster, nach der Urformel, in der Gott an für sich das Weltall geschaffen hat. Ob er jetzt an Gott geglaubt hat, eher nicht. Für ihn war Gott nur so ein Gedanke. Aber er war auf der Suche nach dieser Urformel. Wenn ich die doch hätte, dann wäre alles klar. Ein Deist. Ja, Gott ist für sie nicht mehr als ein Gedanke. Keine Angst vor Gott, der tut nichts. Das ist das, also sie behandeln Gott wie die Hundebesitzer, die von ihren Hunden sagen, ja, keine Angst, der tut nichts. Ja, Gott, ebenso, nach ihrer Meinung. Also sie waren wirklich liberal, aber freiheitlich, aber naja, nicht wirklich. Gottes Wort hatte keine Bedeutung mehr für sie. Man war halt religiös, aber Gottes Wort hatte keine Bedeutung. Leben ist jetzt, danach ist nichts mehr. Und jetzt aktuell, die meisten evangelischen Landeskirchen heute sind liberal. Jesus Christus auferstanden? Nein, wird kaum mehr geglaubt. Die Bibel ist kaum besser als ein Märchen. Wird geglaubt. Also, Deisten, Sadduzäer, liberale Aufgeklärte, die glauben, dass Gott ist, aber eh nichts tut, die waren allerdings nicht liberal gegenüber Jesus Christus und den Christen. Und sie sehen das auch heute nicht. Sie tun was gegen sie. Sie sind nicht liberal. Die zwei Parteien, die Fundis und die Liberalen, die geraten, als Paulus das sagt, aneinander, sodass die Ordnungsmacht erneut einschreiten muss, um Paulus zu befreien. Der Oberst denkt, sie zerreißen ihn noch. Und die Ordnungsmacht tut das. Und sie tut das unbewusst im Namen des Herrn, der Paulus darauf in der Nacht ermutigt. So in etwa, keine Angst, dass alles, was da geschieht, ist von mir. Schluss der Predigt. Danken und beten wir für unsere Ordnungsmächte. Bedenken wir, ob wir auf unser Recht pochen sollen oder uns um Jesu Willen etwas gefallen lassen sollen. Bedenken wir, Gott ist nicht nur ein Gedanke. Der Herr ist auferstanden und er tut was. Heute für die Ewigkeit. Amen.